ein bisschen gefragt, warum gehen wir eigentlich in den Gottesdienst und hören uns Predigten aus der Bibel an? Könnten wir nicht einfach ein Seminar zu einem alltagsrelevanten Thema besuchen, so ein bisschen Psychologie, ein bisschen Wirtschaft oder so? Könnten wir nicht von den akademischen Größen unserer Zeit oder aus der Geschichte lernen? Warum sind wir eigentlich hier und warum denken wir über Gottes Willen nach? Meine Antwort lautet, weil Gott uns etwas Außergewöhnliches anbietet, etwas, was diese Welt nicht kann, etwas, was diese Welt mit all ihrer vermeintlichen Weisheit nicht zustande bringt. Diese Antwort, die Gott gibt, die ist kein Konzept, was ich einfach nur verstehen muss. Es ist keine Leistung, die ich entweder schaffe oder nicht. Diese Antwort ist eine Person, Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und er kann das machen, was in unserem Leben den Unterschied macht, was uns auf ein neues, gutes Gleis bringt. Schon die ersten Christen im Neuen Testament, die haben in einer Welt gelebt, wo es auch andere Angebote gab, Lebensweisheiten. Da gab es bei den Römern diese Philosophie, die Macht des Stärkeren. Für Mitleid und Nächstenliebe ist da aber kein Platz gewesen. Dann gab es die intellektuelle Elite, die Griechen. Das messerscharfe Denken war bei denen das Wichtigste, das tugendhafte Leben. Und bei den Juden dann dieses kompromisslose Befolgen von religiösen Gesetzen. Doch die ersten Christen, die haben in diesem Umfeld, wo so viele Möglichkeiten sind, sich eine andere Antwort gesucht. Sie haben sich an Jesus Christus festgemacht, weil sie diese Antwort Jesus Christus ganz persönlich erlebt haben. Und man kann auch heute, 2022, Jesus Christus persönlich erleben in der eigenen Lebensgeschichte, in den Höhen, aber auch gerade in den Tiefen, die wir manchmal durchmachen müssen. Diese ersten Christen, die haben seine Worte und Taten bewegt, seine Lebensgeschichte, sein Wirken auch dann in der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Sie haben eine Geschichte mit Jesus Christus gehabt, so wie wir auch. Und als Menschen ihrer Zeit und Generation, da haben sie dann das, was sie erlebt haben, was sie begriffen haben, eben in Liedern und Gedichten zusammengefasst. Sie haben gesagt, so ist Jesus für uns, so verstehen wir das, was wir mit ihm erleben. In ihm, da bündeln sich alle guten Dinge, die Gott, der Vater, für uns will. Und Jesus selbst, der sagt es selber im Johannesevangelium 6, Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und wer glaubt an ihn, dass der das ewige Leben habe und ich ihn auferwecken werde am jüngsten Tage. Also das ist das Ziel, dass wir Jesus haben und dass wir uns, egal was ist, immer an Jesus wenden. Und das haben die ersten Christen schon begriffen. Das hat Gott ihnen offenbart. Wie es im Lobpreislied heißt, Knowing you, Jesus, there is no greater thing. Dich, Jesus, kennen, es gibt nichts Größeres. Wir haben heute bereits diesen Christus-Hymnus gehört? Nee, haben wir nicht. Lars, kannst du mal vorkommen und einen Christus-Hymnus uns vortragen? Da fällt mir strukturell ein, dass wir das ja vor der Predigt machen sollten. Kannst hier vorne mal vorlesen, können wir aufnehmen. Christus-Hymnus, also ein Lied über Jesus, was die ersten Christen gedichtet haben. Dieser Christus-Hymnus steht im Kolosser 1, ab Vers 15.
Der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und durch ihn alles versöhnt würde zu ihm hin, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch ihn, es sei, was auf Erden oder was im Himmel ist.
So, das war also schon mal ein Christushymnus aus dem Neuen Testament nach der Luther-Übersetzung. Wir haben es ja nicht in Griechisch, wir haben leider auch die Noten nicht, aber wir haben dieses Zeugnis, dass die ersten Christen ihr Leben mit Jesus in Gedichte, in Lieder gefasst haben. Und heute in der Predigt schauen wir jetzt in den Philipperbrief Kapitel 2 ab Vers 5. Und da haben wir noch ein weiteres Jesuslied, was ich mit euch heute mal auf eine besondere Art auch ein bisschen durcharbeiten möchte. Warum? Ich denke, wir leben eben auch in einer Gesellschaft, in der die Fachleute sagen, dass die Menschen religiös unmusikalisch geworden sind. Die Nichtchristen, aber auch immer mehr Christen sogar in den Kirchen, verstehen diese Worte und Bilder einfach nicht mehr richtig, die in der Bibel ja geschrieben sind, von denen uns berichtet wird. Sie hören dieses Lied des Glaubens auch nicht mehr so gerne an, es ist nicht mehr ihre Tonlage. Sie bekommen keine warmen, keine heißen Herzen mehr davon, wenn sie diese Inhalte aus der Bibel hören. Und darum muss man das Gleiche tun, was die Musiker tun in unserer Welt, die covern alte Lieder. Also die bringen das alte Lied nochmal neu raus und sie singen das gleiche Lied auf eine neue Art, auf eine verständlichere Weise. Und ich denke, genauso müssen wir diese alten Glaubensinhalte aus der Bibel rausholen und in unsere Zeit, in unsere Musikrichtung, in unsere Gesellschaft, in unsere Herzenstonlage wieder übersetzen, so dass in Prenzlau, in der Uckermark 2022 verstanden wird, was Gott uns schenkt. Nicht nur die Inhalte sollen neu erstrahlen, sondern eben auch die Freude, die beim Liedsingen entsteht, ob das in Australien ist, im alten Griechenland oder heute hier bei uns. Die ersten Christen, die haben diese Freude in den Hymnus hineingepackt, diese Ehre Gottes. Und deswegen verwendet Paulus immer wieder auch diese Sachen, diese Hymnen in seinen Briefen. Von Paulus wird zum Beispiel gesagt, dass er in der Apostelgeschichte 16 mitten im Gefängnis saß, die schlimmste Lage, die es da gab, gerade für ihn persönlich. Aber in dieser schweren Lage hat er die Lieder, die er auswendig gelernt hat, die er vielleicht gemeinsam in der Gemeinde gedichtet hat mit anderen, die hat er dort geholt, diese alten Psalmen aus dem Alten Testament, aber vielleicht eben auch diese Hymnen aus dem Neuen Testament. Und das hat ihm Kraft gegeben, auf Gott zu schauen. Gut möglich, dass er eben auch diesen Christushymnus von heute mit dabei hatte. Denn hier im Philipperbrief, da schreibt er diesen Liedtext hier auf und das hat er dann sicherlich aus dem Gedächtnis gemacht. Ich lese das Lied zuerst mal als Ganzes vor, nachher gehen wir das dann durch. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist ein Lied, das die Erniedrigung und die Erhöhung von Jesus beschreibt, also die Grundlage christlichen Glaubens damals wie heute. Und ich möchte mit euch nun ein Experiment machen und dieses Lied in 5 Portionen vorsingen. Also immer Strophe singen, dann eine halbe Minute das mal nachklingen lassen. Ihr seht dann immer diese Liedzeile dort an der Wand. Und danach möchte ich ein paar Gedanken dazu mit euch teilen und vielleicht findet ihr eure Gedanken da auch wieder oder beides zusammen ergibt nochmal neue, gute Gedanken. Das nennt man Gottes Wort meditieren. Und bei diesem Meditieren, da möchte ich dann mit euch 3 Fragen stellen. Was wird dort in dieser Liedzeile behauptet? Wie könnten unsere Geschwister im ersten Jahrhundert diese Wahrheit erlebt haben? Und wie würde ich diese Liedzeile einem meiner distanzierten Nachbarn heutzutage erklären? Fangen wir mit der ersten Liedzeile an. Es ist ein Lied, deswegen versuche ich mich im Singen. Und das Schöne ist, es gibt ja keine Noten, also ist egal, was ich singe oder wie ich singe. Ich singe jedes Mal anders. Ist nicht falsch. Und die erste Zeile kannst du machen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Halbe Minute, denkt mal über diese Zeile nach. So schnell ist eine halbe Minute vorbei, wenn wir über Gottes Wort meditieren. Zwei Dinge werden hier behauptet. Jesus ist Gott. Er ist nicht weniger und nicht mehr als Gott der Vater. Er ist Gott gleich. Er hat das gleiche Wesen, die gleichen Möglichkeiten, die gleiche Power. Aber zweitens steht dort, er hielt es nicht für einen Raub. Und da fragt man sich, ja, was ist denn damit gemeint, ein Raub? Diese wörtliche Übersetzung, die muss man ja ein bisschen erklären. Da steht wirklich ein Raub, ja. Jesus, er hat sich, wenn du etwas raubst, dann hast du etwas, was du unbedingt haben willst. Du hältst es fest wie ein Rugbyspieler, so den eiförmigen Ball und keiner darf mir den Schatz wegnehmen, ja. Jesus klammerte sich aber nicht an diese Herrlichkeit, an dieses, dass er selber Gott ist wie der Vater, dass er zur Familie dort gehört, dass er da ein sorgloses Leben hat. Er klammerte sich nicht fest daran. Er sagte nicht vom Büro im Himmel, ach, mit den Menschen da unten auf der Erde, das geht mich nichts an. Er hat sich, ja, anders entschieden. Zweitens, wie könnten unsere Geschwister im ersten Jahrhundert diese Wahrheit erlebt haben? Also diese ersten Christen, die Jünger, wie haben die das erlebt? Sie haben Jesus begleitet durch das Leben und sie haben gesehen, dass er nicht gemäkelt hat. Er hat nicht geklagt, ach ja, jetzt muss ich andauernd hier die Menschen retten. Jetzt muss ich durch die Hitze hier durch in Israel im Himmel, war immer Klimaanlage. Ja. Er klagte nicht, er machte den Jüngern keine Vorwürfe, selbst wenn sie Sorgen und Probleme und gestresst und genervt haben. Das hat er nicht gemacht. Jesus zeigte in diesem Erdenleben, aber trotzdem dieses göttliche Wesen, das was anders ist. Er hat gezeigt, dass sein Denken, seine Worte eine königliche Autorität haben, dass er ganz anders drauf ist als die anderen. Und die dritte Frage, wie würde ich diese Liedzeile meinem distanzierten Nachbarn erklären? Ganz einfach, Jesus klammerte sich nicht an sein himmlisches Leben. Er klammerte sich nicht. Vers 7. Sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Klingt ja fast. Was wird dort behauptet? Also Jesus wurde Mensch. Ach so, jetzt muss ich erstmal halbe Minute, Entschuldigung. Halbe Minute müsst ihr erstmal überlegen. Ja, also erste Frage wieder, was wird dort behauptet in dieser zweiten Liedzeile? Jesus wurde Mensch. Er ist also nicht dort im Himmel geblieben, in Gottes Herrlichkeit. Er wurde Mensch. Und dafür musste er sich eben so einer göttlichen Ritterrüstung, könnte man sagen, diesem königlichen Pelz, ja, musste er sich entledigen. Diese Privilegien, die er vorher hatte von aller Ewigkeit an, das hat er zurückgelassen, sich entäußert. Er hat diese Sachen ausgezogen. Und ohne diese Rüstung war er dann verletzlich, wie wir alle verletzlich sind als Menschen. Aber genau dadurch konnte er eben mit uns und mit den niedrigsten Menschen, mit dem schlimmsten Sünder, konnte er auf Augenhöhe kommen und uns verstehen, wie es uns geht, wie wir fühlen, was uns nervt. Er hat das miterlebt. Und durch sein Menschsein konnte Jesus dann letztendlich auch das schaffen, was kein anderer konnte, Frieden schaffen zwischen Gott und Menschen, weil er von der Partei der Menschen, von dieser Streitpartei, er hat das Opfer gebracht, stellvertretend für alle anderen, für die ganze Mannschaft. Zweite Frage, wie könnten die ersten Christen, also die Geschwister im ersten Jahrhundert, diese Wahrheit selbst erlebt haben? Die Jünger, die haben Jesus ja gehört, wie er geschnarcht hat und gelacht hat. Er war Mensch, er hat das Göttliche zurückgelassen. Sie waren dabei, wenn sein Magen knurrte oder wenn Jesus auf Toilette musste. Sie waren dabei auf Tuchfühlung. Sie erlebten, dass er durch und durch einer von uns ist. Und gleichzeitig, dass er so anders ist, weil er der perfekte Mensch ist, weil er nie gesündigt hat, weil er keine bösen Worte, keine bösen Gedanken, keinen eskalierenden Streit oder was auch immer vom Zaun gebrochen hat. Jesus hat geliebt. Er liebte und er diente. Er wusch diesen Jüngern die dreckigen Füße. Er hat immer Gnade gezeigt, auch mit Menschen, die sonst im Leben gescheitert sind. Gerade zu denen ist er gnädig und barmherzig gewesen. Dritte Frage: Wie würde ich diese Liedzeile meinem distanzierten Nachbarn erklären? Wie würdest du das denn machen? Zweite Liedzeile. Entäußerte. Der Nachbar liest da, oh, ich entäußere mich gleich. Ich würde das so machen: Um den Menschen zu dienen, tauschte Jesus seine königliche Ritterrüstung in eine Kittelschürze ein. Ja, also statt hier der Held zu sein, hat er gedient. Vers 8 und dann wieder diese halbe Minute. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode, zum Tode, zum Tode am Kreuz. Vielleicht hat sich das so angehört damals. Halbe Minute, denkt mal drüber nach, was das für euch bedeutet. So, ich hoffe, das hat wieder ein bisschen gewirkt, diese Liedzeile. Was wird dort behauptet? Ich denke, da wird ganz stark gesagt, von den ersten Christen bekannt in diesem Lied, Jesus lebte mit Prioritäten, er setzte Prioritäten. Und der Gehorsam zu den Plänen seines Vaters, dieser Gehorsam war ihm wichtiger als ein abgesichertes Leben in der Komfortzone. Er war konsequent und diese Konsequenz, die führte eben zu dem Punkt, der nötig war, um den Rettungsplan seines Vaters zu erfüllen, den Tod am Kreuz. Diese Worte Gehorsam und Konsequenz, die klingen für uns Deutsche ja sehr, oh, oh, Pflicht, Pflicht, Pflicht. Das klingt richtig hart, du musst, du musst. Aber bei Jesus war das anders. Alles, was Jesus tat, das beruhte auf der Liebe und auf dem Vertrauen zu seinem Vater. Er hat schon seit Anbeginn der Zeit mit diesem Vater in inniger Gemeinschaft gelebt, alles zusammengemacht, die Welt geschaffen, Pläne geschmiedet für die Menschen. Und so hat er diesen Plan jetzt auch dann in die Tat umgesetzt, weil er sich einig war, nicht weil er musste, sondern er war gehorsam, weil die beiden an einem Strang ziehen. Zweite Frage, wie könnten unsere Geschwister im ersten Jahrhundert diese Wahrheit erlebt haben? Dieses Kreuz, das Stauros, das römische Kreuz, das war die größte Erniedrigung, die es in der damaligen Welt gab. Und diese Todesstrafe, diese Foltermethode, die war so brutal, dass sie zuletzt wieder abgeschafft wurde, weil da keiner mehr ordentlich hingucken konnte. Das war die bestialische, ja, Barbarei einfach nur. Die Jünger, die waren dabei, als Jesus ans Kreuz ging, was hier ausgesagt wird. Aber die Jünger, die haben eben mitbekommen, dass Jesus nicht ein Opfer des Systems war, kein Schwächling, sondern sie bekamen mit, dass Jesus ganz souverän diesen Weg freiwillig gegangen ist, dass er vorher schon angekündigt hat, dass es so kommen wird. Und so sagt Jesus beispielsweise zu Pilatus, der sein Todesurteil unterschrieb: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hör mal zu, mein Reich von dieser Welt. Meine Diener, die würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun ist mein Reich aber nicht von dieser Welt. Er hätte da die Engel kommen lassen können, er hätte nicht ans Kreuz gehen müssen, aber er hat sich freiwillig dafür entschieden. Wie würde ich diese Liedzeile meinem distanzierten Nachbarn erklären? Also ich würde es so machen: Aus Liebe zu seinem Vater erledigte Jesus ohne Wenn und Aber seine Rettungsmission. Vielleicht habt ihr da andere Worte, aber wenn der Nachbar fragt, ist es gut, wenn wir Worte für unsere Nachbarn haben. Wir feiern als Christen ja auch heute das Abendmahl. Wir feiern diesen Sieg am Kreuz. Vorletzten Vers. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, den Namen, der über alle Namen ist, den Namen, der über alle Namen ist. Halbe Minute. So, was wird jetzt in dieser Liedzeile behauptet? Das Lied, das fing also an, dass Jesus erniedrigt wurde, da lernen wir, Jesus ist den niederen Weg gegangen aus Liebe zu den Menschen, aber nun wechselt die Stimmung, das Lied wird fröhlicher, es wird siegreicher. Jesus hat sich nämlich bewährt. Ich habe mir so überlegt, wenn ein Firmenchef einen Sohn hat, dann sagen alle Beschäftigten im Betrieb, ja, das ist der Sohn vom Chef, der Juniorchef. Der hat das Sagen, obwohl er vielleicht gar nicht mal was drauf hat. Der hat nur mehr Kohle, weil er der Sohn vom Chef ist. Aber wenn dieser Juniorchef dann selber anfängt zu arbeiten wie der Vater und die Geschäfte gut führt und die Firma klappt und fährt Gewinn ein, dann hat sich dieser Juniorchef bewährt im Geschäftsleben. Jesus hat sich bewährt und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen, den Titel gegeben, der über alle Namen ist. Ja, du bist ein bewährter Chef, du hast es drauf, du liebst konsequent bis zum Tod. Jesus hat sich bewährt, er ist sündlos geblieben und er hat seine Mission am Kreuz erfüllt. Und darum wird sein Einsatz nun zu Recht geehrt. Jesus ist nicht einer, der, sag mal, Lorbeeren erntet, die andere verdient haben. Er selber ist für uns ans Kreuz gegangen. Wie man so schön sagt, er hat sich einen Namen gemacht. Er hat sich einen Titel verdient. Im Griechischen heißt es zum Beispiel, heißt er der Kosmopantokrator. Er ist der Allherrscher, der wirklich alle Macht in Händen hat. Er ist der Retter der Welt. Immanuel, Gott mit uns, einer, der wirklich da war. Der Friedefürst, weil er das gelebt hat, Frieden mit anderen zu halten. Weg, Wahrheit und Leben und viele andere Titel, die Jesus bekommen hat. Ein guter Hirte, der kein einziges Schäfchen, auch uns nicht, verliert. Er ist gut, er ist bewährt. Zweite Frage, wie könnten unsere Geschwister im ersten Jahrhundert diese Wahrheit erlebt haben? Jesus, der hat ja von seiner Erhöhung gesprochen und damit meinte er zunächst einmal Himmelfahrt. Also nach der Auferstehung sagt er, wenn ich dann erhöht werde von der Erde, dann schicke ich euch den Heiligen Geist, damit ihr nicht alleine seid. Manche der Christen, die haben damals in diesem ersten Jahrhundert schon einen Blick in Gottes Dimension, in seine Wirklichkeit bekommen. Da gibt es zum Beispiel den Diakon Stephanus, der in der Apostelgeschichte gelebt hat oder beschrieben wird. Und der wird zu Tode gesteinigt, aber als er so kurz ja schon vor der Ewigkeit steht, Apostelgeschichte 7, Vers 45, da sagt er, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes. Jesus ist erhöht, er hat diesen Verdienst schon bekommen, er sitzt beim Vater auf dem Thron, wo der sitzt, der regiert. Oder als der Apostel Johannes dann später die Offenbarung geschenkt bekam, Offenbarung 3, Vers 21, da sagt er, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Da sagt Jesus also, ich sitze hier auf dem Thron mit meinem Papa zusammen und wir beide, wir haben euch lieb und alle, die auch um Jesu Willen das Leben verlieren, die Märtyrer, hier ist noch Platz, ihr kriegt den Ehrenplatz, weil ihr es auch verdient habt. Höher als auf dem Thron Gottes kann es einfach nicht gehen, Jesus sitzt dort, er wurde von Gott erhöht. Und wie würde ich diese dritte Frage, meinem distanzierten Nachbarn erklären? Als Belohnung für seinen Einsatz bekam Jesus die höchste Macht, die nur vorstellbar ist. Und jetzt fasse ich die letzten zwei Verse zusammen und singe die euch nochmal. Und dann haben wir das. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und noch einmal gebe ich euch eine halbe Minute für persönliche Meditation. So, also was wird dort behauptet? Da wird von Verbeugung gesprochen, die Knie sollen sich beugen. Das Verbeugen ist immer ein Zeichen der Ehrerbietung. Wer sich verbeugt, der macht sich klein vor einem anderen, der schaut zum anderen hinauf. Und hier wird eben besungen, dass alle Geschöpfe ohne Ausnahme sich einmal Jesus unterordnen werden, hochgucken zu ihm und sagen, du bist der, der es schafft, der die Autorität hat. Wer seine Autorität nicht anerkennt, der wird einmal auf diese Knie gezwungen, wenn er in der Ewigkeit aufwacht. Und wer Jesus von sich aus die Ehre gibt, der stimmt dann auch in dieses Bekenntnis ein, das hier am Ende des Liedes gemacht wird, Jesus Christus ist der Herr. Das wird in der Ewigkeit das Thema sein, ja, dass ihm die Ehre gegeben wird. Wir glauben an den, der die größte Ehre verdient, weil er aus Liebe zu uns Mensch geworden ist und uns gerettet hat. Wie könnten unsere Geschwister im ersten Jahrhundert diese Wahrheit erlebt haben? Wenn man nochmal genau hinschaut, dann sind diese Aussagen, die betreffen ja den Ausgang der Geschichte und die sind noch nicht komplett erfüllt. Aber geführt von Gottes Geist konnten die ersten Christen diese Aussagen, die es schon in der Bibel gibt, über Gottes letztendlichen Sieg, da gibt es Stellen zum Beispiel auch in den Psalmliedern im Alten Testament, die konnten das zusammenführen, das Böse wird überwunden und das Gute, Gott, Gottes Sohn, wird sich durchsetzen und ihm gehört alle Ehre. Die ersten Christen lebten in einer Welt, in der man sich vor den Machthabern niederwerfen musste oder auch dazu gezwungen wurde mit Waffengewalt. Zu Jesus dürfen wir aber freiwillig kommen und wir dürfen freiwillig unsere Knie beugen. Wir dürfen uns freiwillig vor ihm klein machen, weil wir müssen nicht groß sein. Er ist großartig und er hat uns lieb. Wir müssen hier nicht die Helden sein. Er ist unser Herr. Statt einem Zwang ist es doch vielmehr ein Privileg, in der Nähe dieses großen Königs zu sein und ihn zu loben, vor ihm sich zu demütigen, zu sagen, ich kann nicht alles kontrollieren in meinem Leben. Ich habe nicht alles im Griff und ich muss es auch nicht. Jesus, du bist der Held in meinem Leben. Ich bin dein Fan und nicht mein eigener. Was er für diese Welt getan hat, was er auch im Hinblick auf meine persönliche Rettung gemacht hat, dafür kann ich nur loben. Und wenn ich heute Abend mal feiere, dann denke ich daran, was er für mich getan hat. Wenn du da nach vorne gehst und sagst, Jesus, danke dafür, dann machen wir ihn groß. Und so rührt sein Erbarmen mein Herz an. Letzte Frage, wie würde ich diese Liedzeile meinem distanzierten Nachbarn erklären? Ob es dir, mein lieber Nachbar, gefällt oder nicht, ist mir nicht wichtig. Aber nachdem dieses Leben für uns alle vorbei ist, wird jeder die Herrschaft von Jesus Christus anerkennen. Das wird hier gesagt. Seine Freunde genauso wie seine Feinde. Und darum lade ich dich, lieber Nachbar, ich lade dich ein. Lass dir die Freundschaft zu Gott schenken. Lerne Jesus kennen. Lerne Jesus lieben, lerne Jesus ehren. Lerne zu verstehen, wer er war und was er für dich getan hat. Und kehre um von deinem gottlosen Weg, indem du bewusst mit Jesus einen Anfang machst und auf seine Spur kommst. Damit endet das Lied. Geht es euch auch so, dieses Hymnuslied, wenn man das so ein bisschen mal sich Zeit lässt und durchkaut, ist natürlich auch sehr heiß heute, aber ich hoffe, ihr konntet da gut folgen. Das hat es in sich, wenn man das so nochmal durchkaut, wenn man das wiederholt, so ein Hymnus. Und wenn ich mir diese Zeilen vor Augen führe, dann bin ich sehr dankbar, dass ich überhaupt mit diesem großartigen Jesus zu tun haben darf. Und für diesen Jesus ist es auch, will ich auch bereit sein, mein Bestes zu geben in dieser Welt, einfach aus Liebe und Dankbarkeit. Dass ich gemeinsam mit euch nachher das Abendmahl feiern kann, das liegt an Jesus, an unserem Herrn. Dafür können wir nur loben und danken und Party machen, sagen, Jesus, herzlichen Dank für dein Opfer. Spannend ist, wie wir dieses alte Lied aus dem ersten Jahrhundert nun in unsere Zeit hinein übersetzen. Einen Gedanken dazu noch. Die beste Form, dieses Lied verständlich zu machen, ist, wir könnten es singen, ne? Mein Gesang war sicherlich kläglich, man müsste es vielleicht noch besser vertonen. Aber die beste Form, dieses Lied verständlich zu machen, ist, wenn wir nochmal schauen, in welchen Kontext Paulus diese Verse gepackt hat. Das könnt ihr selber lesen zu Hause, Philipper 2. Denn in diesen Versen, da gibt ihr ganz viele Verhaltensmaßregeln weiter, habt euch untereinander lieb in der Gemeinde, sage ich ja auch immer wieder. Ist wichtig. Versöhnt euch, wenn was ist, bereinigt Sachen, geht vorwärts und betet füreinander. Paulus, der gibt solche Sachen hier weiter und für diese Liebe nennt er dieses Christusbild, was er hier zeichnet, dieses Lied, er nimmt das als Vorbild. Paulus schreibt einen Vers davor, bevor er mit dem Lied beginnt, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Seid so drauf, habt die gleiche Einstellung, mit der Jesus kam, um zu dienen und zu retten. Habt wie Jesus den Mut, euch zum Wohl anderer klein zu machen, damit Gott euch im Anschluss emporheben kann. Wenn wir auf die gleiche selbstlose Art unsere Mitmenschen lieben, genauso wie Jesus hier in dem Lied, dann verstehen wir diese Menschen auch ohne viele große Worte, etwas von diesem Jesuslied, dann wird etwas bei ihnen zum Klingen gebracht, weil da Liebe dabei ist. Und wenn wir mit der gleichen Freude Gott loben, so wie die ersten Christen in ihren schwierigen Lebensumständen, manchmal sogar im Kolosseum, wenn sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, in den Todeszellen, sie hatten Freude an Gott. Und dann kann es gut sein, dass die Leute sagen, hey, dir geht's doch gar nicht gut, du bist doch krank, du hast doch wenig Geld, du hast doch Sorgen, warum freust du dich so? Dann liegt es daran, dass diese Freude in uns ist und das Lied klingt. Lasst uns mit unserem Leben, unserer Gemeinschaft als Stadtmission, lasst uns Gott loben und ihm die Ehre geben, trotz aller Umstände. Amen. Ja, danke, dass ihr bei dem Experiment mitgemacht habt. Ich wäre total schwitzt, da ist ja auch was zu trinken oder so. Genau, geht dann weiter im Text.